Olle Fischereinetze, weggeworfene Plastikflaschen, Folien, Tüten, winzige Plastikkrümel und quasi unsichtbare Mikrokügelchen. Das alles schwimmt im Meer herum. Tendenz steigend. Plastikmüll in den Ozeanen lässt nicht nur Fische verenden, sondern hat gewaltige Folgen für die Umwelt. Wie viel Plastik im Meer ist, das erforscht das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Dr. Melanie Bergmann ist dort Meeresbiologin. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Belastung der Meere mit Plastikmüll.
Ja, das weiß man momentan noch gar nicht so genau. Das ist eine der großen Fragen. Man glaubt, dass momentan 8 Millionen Tonnen Plastikmüll ins Meer gelangen jedes Jahr. Das ist natürlich schon eine große Menge. Und dann nimmt aber natürlich auch die Produktion des Plastiks in den Fabriken zu. Das heißt, es ist auch immer mehr in Umlauf. Das heißt, es wird auch immer mehr produziert, was dann halt ins Meer gelangen kann.
Ab den 1950er Jahren ist Plastik oder auch Kunststoff zum Massenprodukt geworden. Weltweit werden pro Jahr über 400 Millionen Tonnen Kunststoff produziert, aus fossilen Rohstoffen. Ein Großteil sind Verpackungen. Und trotzdem EU-Verbot von Einwegplastik wie Strohhalmen und Wattestäbchen steigt die Produktion weiter an. Nach Schätzungen werden es bis 2025 über 600 Millionen Tonnen sein. Mit verheerenden Folgen für viele Tiere, erklärt Dr. Dorothea Seeger, Meeresmüllexpertin beim Meeresschutzbüro des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND.
Die Auswirkungen des Plastikmülls ist natürlich relativ ähnlich in allen Meeresgebieten. Das heißt, Tiere, also gerade wenn wir bei den Tieren gucken, Tiere verstricken sich in Plastikmüll oder verwechseln Plastik mit Nahrung und nehmen es auf und verhungern im Extremfall dann bei vollem Magen sozusagen. Und diese Folgen sehen wir natürlich, egal ob jetzt in der Nord- oder Ostsee oder im globalen Süden. Wobei man sagen kann, dass die Belastung durch Plastik natürlich nicht überall auf der Welt gleich doll ist und deswegen in manchen Bereichen besonders hoch ist. Und da kann man schon sagen, dass im globalen Süden häufig die Belastung höher ist als in manchen Bereichen bei uns an der Küste.
Doch nicht nur für Fische, Kraken und andere Tiere des Meeres endet die Begegnung mit Plastikmüll oft tödlich. Das ganze marine Ökosystem ist durch Kunststoffe in Gefahr.
Die Problematik mit Plastik im Ökosystem ist natürlich einfach, dass sich gerade auch zum Beispiel kleine Plastikteile im Nahrungsnetz auch anreichern können. Das heißt, Tiere an der Basis des Nahrungsnetzes, kleine Krebschen zum Beispiel im Plankton, nehmen kleine Mikroplastikpartikel auf, werden von kleinen Fischen gefressen, werden von größeren Fischen gefressen und werden dann letztendlich auch von den Top-Prädatoren, also großen Säugetieren oder auch Haien, gefressen. Und damit reichert sich auch das Plastik im schlimmsten Fall an und eben nicht nur die Plastikteile an sich, sondern auch Schadstoffe, die im Plastik enthalten sind oder auch am Plastik, also auf den kleinen Plastikpartikeln anlagern. Und damit können eben auch Schadstoffe, die im Wasser enthalten sind, sich eben sehr stark anreichern in der Nahrungskette oder im Nahrungsnetz.
Oft ist von riesigen Plastikteppichen auf dem Meer die Rede. Davon hält die Meeresbiologin Melanie Bergmann am Alfred-Wegener-Institut nicht viel. Sie spricht eher von einer Plastiksuppe.
Es gibt einfach Regionen im Meer, wo sich das Plastik ansammelt. Das stimmt schon, aufgrund von Meeresströmungen, die wie so ein Strudel über große Flächen funktionieren und dann sozusagen in ihrem Zentrum sammelt sich immer mehr Plastik an. Da sind die Konzentrationen einfach sehr viel höher. Aber es darf man sich überhaupt nicht so vorstellen, als ob da Stück an Stück, als ob man da wie über so eine Insel laufen kann. Das ist eher wie so eine Plastiksuppe. Und viele von diesen Teilchen sind so klein, die sieht man mit bloßem Auge nicht. Wenn man ein Netz jetzt durchziehen würde und sich dann das im Eimer anguckt, was in diesem Netz drin war, dann würde man kleine Plastikteilchen sehen. Aber so von oben vom Schiff aus zum Beispiel würde man das nicht unbedingt wahrnehmen.
Veränderte Wale mit mehr Plastik als sonst was im Magen oder von Tüten strangulierte Schildkröten. Solche Bilder zeigen ganz offensichtlich, was Kunststoffe im Ozean anrichten. Die Problematik von Plastikmüll im Meer hat verschiedene Gesichter, sagt Dr. Sandra Schöttner, die Meeresexpertin von Greenpeace.
Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen. Also wir bewegen uns hier in einem Größenrahmen von mehreren hundert Metern, wie zum Beispiel Geisternetze. Das sind Fischereinetze, die abhanden gekommen sind und dann im Meer ihr Unwesen treiben und Tiere einfangen. Genauso bis zu Größenbereichen wie kleinste Millimeter- und Mikrometerpartikel, das sogenannte Mikroplastik.
Von Geisternetzen ist oft die Rede, die im Meer herumtreiben und die Tierwelt massiv schädigen. Doch woher kommen sie und was richten sie an? Sandra Schöttner von Greenpeace.
Fischerei, die mit Netzen betrieben wird, benutzt natürlich vor allem Kunststoffnetze. Also wir reden schon lange nicht mehr von natürlichen Materialien. Und diese Netze, die werden täglich in verschiedenen Variationen hunderte Meter lang entweder als Stellnetze ausgebracht, das heißt, sie werden an einem ganz bestimmten Ort im Meer schwimmend aufgestellt, oder sie werden hinter Schiffen hergezogen. Und diese Netze gehen entweder leicht verloren, das kommt sehr, sehr häufig vor, oder wenn sie beschädigt sind, werden sie auch des Öfteren von Fischern entsorgt. Weil die Entsorgung an Land kostet leider Geld. Und das möchte und kann sich nicht jeder Fischer oder auch jedes große Fischereiunternehmen leisten. Das kostet auch zu viel Zeit, das ist zu aufwendig. Also kappt man diese Netze und versucht sie aus den Augen, aus dem Sinn im Meer verschwinden zu lassen. Diese Netze treiben dann aber ihr Unwesen, denn sie sind noch weiterhin unterwegs im Wasser. Sie schwimmen ja, sie treiben, sie sind aus leichtem Kunststoff, aus Plastik und fangen dann auf ihrem teilweise jahrelangen, auf ihrer jahrelangen Reise durch die Meere noch sehr viele Tiere, die natürlich von uns nicht genutzt werden. Also das ist eine tödliche Falle für sehr viele Fische, aber auch für Tierarten wie Wale, Delfine, Schildkröten, Haie und andere Meerestiere, die natürlich nicht in den Netzen landen sollten, die es aber automatisch tun. Denn diese Netze geistern und daher auch der Begriff noch sehr lange durchs Wasser und nehmen alles mit, was sie kriegen können.
Im Meer landet nicht nur der Müll, der direkt dort reingeworfen wird. Nach einer Studie aus dem Jahr 2016 kommt 80% des Mülls vom Land. Nicht nur achtlos am Strand weggeworfen. Ein Großteil kommt über Flüsse und Abwassersysteme in die Ozeane oder wird vom Wind aus Küstenstädten und offenen Abfalldeponien getrieben. Viel Kunststoff wird durch Stürme und Naturkatastrophen in die Ozeane gespült, wie vom Tsunami 2011 in Japan. Plastik macht nach einer Studie des United Nations Environmental Program bis zu 80% der gesamten Abfälle in den Ozeanen aus. Doch rumschwimmende Plastikflaschen oder Badeschlappen sind nur der sichtbare Teil des Ganzen. Derzeit weiß die Forschung kaum, wo das Plastik, das nicht an der Oberfläche schwimmt, eigentlich hin verschwindet. Darauf weist die Meeresbiologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hin.
Ja, das liegt daran, dass die meisten Studien eben nur den Müll, der an der Oberfläche treibt, betrachtet haben bis jetzt. Das liegt eben nahe, dass ein Großteil woanders ist, was wir noch nicht so berücksichtigt haben. Und wenn man bedenkt, dass die Tiefsee 60% der Erdoberfläche bedeckt, dann ist das ein naheliegender Ort, wo dieser Plastikmüll hin verschwunden sein könnte. Oder auch was an Stränden landet, an Stränden, die so fernab sind, die auch gar nicht bewohnt sind, wo sich das dann ablagert. Ein anderer Grund, warum wir dieses verschwundene Plastik haben, könnte eben sein, dass das Plastik auch immer kleiner wird. Wenn es unter 5 mm groß wird durch Wellen, Rieb und Licht, dann sprechen wir von Mikroplastik und das wird häufig nicht erfasst, wenn wir Proben nehmen und um halt zu gucken, wie viel Müll da ist. Das heißt, das erfassen wir gar nicht richtig.
Fische und Meeressäuger verenden also nicht nur an den großen Plastikteilen, die das Verdauungssystem verstopfen, sondern auch an den immer weiter zunehmenden und damit gefährlicher werdenden Konzentrationen an Mikroplastik. Doch was ist das eigentlich so genau, Mikroplastik? Dr. Sandra Schöttner, die Meeresexpertin von Greenpeace.
Also bei Mikroplastik sprechen wir jetzt mal der Fachbegriff von primären und sekundären Mikroplastik. Also primäres Mikroplastik, das sind all die Partikel, die schon ziemlich klein so produziert werden. Das heißt, das sind Kunststoffgranulate und kleine Kügelchen, auch sogenannte Microbeads zum Beispiel, die wir als Schleifmittel in unseren Kosmetika haben, also zum Beispiel in der Zahnpasta, damit der Zahnbelag besser abgerieben wird oder auch in den Hautpeelings für die Hautschüppchen. Aber auch in Reinigungsmitteln, da geht es dann um letztendlich auch um Abrieb, dass der Boden besser sauber wird oder die sämtliche Oberflächen. Das ist Mikroplastik zum einen. Mikroplastik zum anderen ist aber auch all das, was entsteht durch den Zerfall von anderen Plastikprodukten, also wie zum Beispiel Tüten, Flaschen, Verpackungen. Die alle sind aus verschiedenen Polymeren hergestellt und sind Verwitterungsprozessen ausgesetzt. Also je länger sie in der Umwelt unterwegs sind, zum Beispiel im Meer, da scheint dann die Sonne drauf und die Wellen und der Wind erzeugen mechanische Reibung und dann zerfallen diese Produkte und zersplittern in immer kleinere Teilchen. Das ist auch Mikroplastik. Oder eben auch, wenn wir dran denken, dass wir Fleece-Pullover benutzen. Wir haben Textilvorhänge, wir haben Fleece, Pullis oder auch Decken, die wir im täglichen Gebrauch haben und die zum Beispiel, ähnlich wie bei den Mikroplastikperlen aus den Kosmetika, direkt über unsere Haushaltsabwässer in die Flüsse gelangen. Denn es ist mittlerweile bekannt, dass unsere Kläranlagen nicht die Möglichkeit haben, dieses Mikroplastik, also seien es kleine Kügelchen oder auch Fasern oder Splitter, vollständig aus den Abwässern rauszufiltern. Und damit gelangen diese Partikel in unsere Flüsse und auch letztendlich ins Meer.
Die Ursachen von Mikroplastik sind also vielfältig. Bei jedem Waschgang gelangen tausende Fasern Mikroplastik ins Meer und werden dort von Muscheln, Garnelen und Fischen aufgenommen. Kunststoffe zersetzen sich zu kleinen Teilen. Zu den Folgen für die Tiere, hier die Meeresbiologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Dazu weiß man gar nicht so viel. Also da gibt es auch sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bei manchen Tieren scheint es so zu sein, dass das einfach gegessen und ausgeschieden wird, ohne groß was zu machen mit dem Organismus. Bei anderen kann es eben sein, also bei Muscheln zum Beispiel hat man nachgewiesen, dass es zu Entzündungsreaktionen kommt. Bei Fischen, wenn es im ganz kleinen Bereich ist, dann nennt man das Nanoplastik. Da kann das zu Verhaltensänderungen führen und kann sogar die Blut-Hirn-Schranke passieren bei Fischen. Und gerade über diesen Nanobereich, da wissen wir so gut wie gar nichts. Da steht wirklich zu befürchten, dass es eben auch in die Zellen eindringen kann.
Doch wie kommt Plastik wieder raus aus den Meeren? Dazu gibt es viele technische Ansätze und Ideen. Etwa Katamarane als eine Art maritime Müllabfuhr einsetzen oder Plastikmüll in Öl umwandeln und direkt wiederverwenden. Oder kleine mobile Eimer, die an der Wasseroberfläche schwimmen und mit elektrischen Pumpen das Wasser filtern. Von all dem hält Sandra Schöttner, die Meeresexpertin von Greenpeace, nicht so viel.
Das ist natürlich ein sehr umfassendes Problem, das man auch leider nicht auf einem einzelnen, sehr einfachen Weg lösen kann. Grundsätzlich gilt für uns alle, also vor allem die wir im Alltag Plastik benutzen, also mit unseren Verbrauchs- und Gebrauchsgegenständen, von der Kosmetika von den Kosmetika und Reinigungsmitteln bis hin zu unseren Kunstfasertextilien, letztendlich auch unseren Autoreifen, die Abrieb erzeugen. Wir müssen uns versuchen einzuschränken, was Plastik anbelangt und versuchen auf alternative Stoffe umzusteigen. Also wir reden hier natürlich von Naturfasertextilien, wir reden von Einkaufskörben anstatt Plastiktüten. Wir reden von Kosmetika, die einfach keine Plastikpartikel enthalten oder zumindest alternative Stoffe wie zerriebene Kirschkerne. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also wir als Verbraucher können an vielen Stellen ansetzen, aber es muss auch ganz klar von der Politik Vorgaben geben. Es muss vom Gesetzgeber Vorgaben geben vor allem. Und Industrie und Handel müssen sich auch ganz deutlich bewegen. Es sind nach wie vor viel zu viele Plastiktüten kostenlos im Umlauf. Es wird sich viel zu wenig Mühe gegeben, was vor allem diese Mikroplastikperlen in Kosmetika und Reinigungsmitteln anbelangt. Die sind ganz leicht ersetzbar und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen. Aufräumen möchte ich gleich mal mit der Hoffnung, dass man die Meere reinigen kann. Das ist eine Hoffnung, die man hegen kann im Kleinsten. Also wenn man sich um die Strandsäuberung kümmert, das ist eine ganz tolle Sache, weil dieser Müll einfach nicht mehr im Meer landet. Aber wenn es darum geht, die Meere leer zu filtern und alles Plastik abzufischen, das ist nach wie vor eine Utopie.
Verhedderte Quallen, strangulierte Fische, zerschundene Korallen, verhungerte Wale. Das sind nur einige Folgen von Plastikmüll in den Ozeanen. Plastik aus Abfalldeponien, Schifffahrt und Fischerei, aber auch achtlos weggeworfene Tüten, Kleidung, Spielzeug, Badeschlappen oder Plastikflaschen am Strand verschmutzen die Ozeane. Was nicht nur Dreck bedeutet, sondern auch eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen und Energie ist. Denn Plastik wird aus wertvollen fossilen Rohstoffen gewonnen und kann recycelt werden. Stattdessen landet vieles davon in den Weltmeeren. Kann man beobachten, wo am meisten Plastikmüll in die Weltmeere gelangt und wie verteilt er sich dort? Dazu Dr. Dorothea Seeger, Meeresmüllexpertin beim Meeresschutzbüro des BUND.
Es gibt Studien, die sagen, dass zum Beispiel eine, vor allen Dingen bestimmte Flüsse in Südostasien besonders viel Müll vom Land in die Meere treiben. Und das heißt, dass dort an den Küsten natürlich auch mehr dann zu finden ist. Letztendlich kann es sich aber eben durch die globalen Strömungen doch auch global verteilen und zum Beispiel auch in Regionen kommen, die sehr weit weg sind überhaupt von menschlicher Besiedelung und dass man dort trotzdem haufenweise Plastik an den Stränden findet, obwohl es eigentlich sehr weit weg von jeglicher menschlicher Besiedelung ist. Das heißt, ja, es kann schon sein, dass das Plastik an bestimmten Stellen besonders viel zu finden ist durch bestimmte Strömungen, gerade in Buchten. Ich weiß, dass es in der Bucht von Manila auf den Philippinen zum Beispiel der Fall ist. Genau, aber generell kann man auch sagen, dass der Plastikmüll natürlich sich wirklich global auch verteilt.
Deutschland gibt sich gerne als Recycling-Weltmeister. Doch 2019 wurde nur etwas mehr als die Hälfte des deutschen Plastikmülls wirklich recycelt. Fast der ganze Rest wurde thermisch oder energetisch verwertet. Im Klartext, vor allem in Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Aber auch was laut Statistik schön brav recycelt wird, ist nicht immer 1A. Denn die Studien über Plastikmüll in südostasiatischen Flüssen, von denen Dorothea Seeger gerade sprach, haben direkt mit unserem Plastikmüll zu tun, betont sie.
Diese Studien werden oft benutzt, um zu sagen, ja, also wir hier in Europa haben ja alles toll im Griff und die da drüben sind diejenigen, die ihr Abfallsystem nicht im Griff haben und deswegen landet es alles in den Meeren. Aber ich finde es sehr schwierig, wenn das so gesehen wird, weil wir uns einfach sehr an die eigene Nase fassen müssen, weil es eben unser eigener Müll ist, der da teilweise ja hin exportiert wird. Also das heißt, es ist unser Müll, der dorthin kommt, der dort in die Meere gelangt und wir lassen die Menschen dort im Prinzip mit diesen Problemen alleine, wenn man es mal zuspitzen möchte.
Viele Industriestaaten machen mit dem Plastikproblem das, was gerne gemacht wird: Outsourcing. Konkret: Europa und Nordamerika exportieren einen Großteil ihres Plastikmülls vor allem nach Asien. In Länder, die längst nicht genug umweltgerechte Kapazitäten für die Plastikmüllflut aus den Industrieländern haben. Etwa 1 Million Tonnen Plastikabfälle exportiert Deutschland jährlich, also ein Sechstel seines Plastikabfalls. Nachdem China einen Einfuhrstopp für unsortierte Kunststoffabfälle aus dem Ausland verhängt hat, wanderte der deutsche Plastikmüll ganz schnell in andere Länder. Was dort fatale Folgen hat. Denn für den rasanten Anstieg der Plastikabfälle konnten nicht über Nacht sinnvolle Recyclingfabriken aus dem Boden gestampft werden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich an die Fersen unserer Kunststoffabfälle geheftet und hat jede Menge Plastikmüll auf Müllkippen im globalen Süden gefunden. Manfred Zanten, Chemiker bei Greenpeace zur Dimension der Exporte.
Deutschland exportiert nach wie vor Plastikabfälle in Länder des globalen Südens. Dazu zählen zum Beispiel die Länder in Südostasien. Hauptempfängerland ist nach wie vor Malaysia. In 2020 wurden ungefähr 130.000 Tonnen Plastikabfälle dorthin exportiert. Die Exportmengen nach Malaysia sind ein bisschen zurückgegangen in 2020 und vor allen Dingen aber auch in der ersten Hälfte von 2021. In 2020 haben wir gesehen, dass viele Abfälle, Plastikabfälle auch in die Türkei geliefert wurden. Alle diese Abfälle, die nach Südostasien gehen, werden dort sortiert und dann nach, je nach Kunststoffart eingeschmolzen und als Rohstoff überwiegend nach China geliefert. China ist nach wie vor das Land, das unsere Plastikprodukte und Plastikverpackungen herstellt.
Denn Plastik ist nicht nur Müll, sondern auch wertvoller Rohstoff. Schließlich werden fast alle Kunststoffe aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Viel zu schade, also für einmal hopp und weg. Das Bündnis Wege aus der Plastikkrise weist darauf hin, dass rund 6% des globalen Erdölverbrauchs auf das Konto der Plastikproduktion gehen. Setze sich der Wachstumstrend fort, würden es im Jahr 2050 bereits 20% sein. Der Plastikboom heizt die Klimakrise an, die die Länder im globalen Süden besonders hart trifft und besonders viele Inseln, die nicht nur unter dem Plastikmüll im Meer und damit zurückgehenden Fischbeständen leiden, sondern gerade auch unter dem Anstieg des Meeresspiegels. Kunststoffe sind sehr langlebig. In Flüssen und im Meer sind sie auch noch nach 300 bis 450 Jahren zu finden. Und am Ende verschwinden sie nicht komplett, sondern sind winzigstes Mikroplastik. Wenn sich Plastikabfälle zersetzen, setzen sie weiterhin kontinuierlich Treibhausgase frei. Und damit ist das Ausmaß der Bedrohung, das von Plastik für Klima ausgeht, noch immer nicht umrissen, meinen Stephen Fait und Carol Muffett in ihrem Artikel »Plastik heizt das Klima an« im Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUND. Dort schreiben sie:
Die zunehmende Menge an Mikroplastikteilchen in den Meeren könnte die biologischen Prozesse stören, mit deren Hilfe Plankton an der Meeresoberfläche Kohlendioxid bindet und in der Tiefsee absondert. Dieser Prozess wird biologische Kohlenstoffpumpe genannt. Wenn Phytoplankton abstirbt oder von anderen Lebewesen aufgenommen und wieder ausgeschieden wird, sinkt der darin gebundene Kohlenstoff auf den Meeresgrund. Diese Kohlenstoffpumpe hat eine zentrale Bedeutung für die Rolle der Ozeane als Kohlenstoffsenke und trägt wesentlich zu einem stabilen Klima auf der Erde bei. Die Mechanismen und das Ausmaß, in dem Mikroplastikpartikel dieses Gleichgewicht stören könnten, sind von großer Bedeutung, aber noch weitgehend unerforscht.
Plastik ist überall in unserem Alltag. Als Flasche, Dose, in Kosmetik, in der Kleidung, im Spielzeug. Die Liste ließe sich lang, lang weiterführen. Plastik ist aber auch in den Flüssen, dem Boden, dem Meer. Und die Plastikverschmutzung nimmt zu. Kunststoffabfälle durch Verpackungen haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. 2020 exportierte Deutschland rund 1 Million Tonnen Plastikmüll in andere Länder. Ein Großteil des deutschen Plastikmülls landet in Südostasien, vor allem in Malaysia. Doch auch dort sind die Mülldeponien längst überfüllt. Deshalb landen Einwegflaschen, Verschlüsse, Folien, Tüten in der Umwelt, in den Flüssen und im Meer. Oder der Plastikmüll wird einfach verbrannt auf wilden Deponien. Greenpeace hat nachgeforscht und jede Menge deutschen Plastikmüll auf illegalen Müllkippen in Malaysia gefunden. Manfred Zanten ist Chemiker bei Greenpeace.
Die Folgen dieser Exporte haben wir in verschiedenen Reports inzwischen dokumentiert. 2018, 2019 war Greenpeace in Malaysia unterwegs. Wir konnten zeigen, dass die wilden Deponien, die dort entstanden sind, auch deutschen Müll enthalten, dass diese Deponien zu Kontamination von Böden und naheliegenden Gewässern führen. Solche Kontaminationen sind immer auch eine Gefahr für die Bevölkerung, die dort in Nachbarschaft zu diesen Deponien leben. Und insbesondere dann, wenn die Abfallberge angezündet werden, das heißt abgebrannt werden, was wirklich häufig passiert, entstehen giftige Gase, die die benachbarten Ortschaften wirklich kontaminieren. Wir haben gesehen, dass Kinder und Anwohnerinnen über Atemwegsprobleme klagen. Wir haben gesprochen mit Ärzten in Lungenkliniken, die gesagt haben, dass seitdem diese wilden Mülldeponien entstehen, seit 2018 und eben dieses Abbrennen der Abfälle stattfindet, seitdem haben die Erkrankungen der Atemwege wirklich deutlich zugenommen.
Die Abfallbranche betrachtet Abfalltransporte über Grenzen hinweg als normalen Handel, weist darauf hin, dass Kunststoffe wertvolle Rohstoffe sind. Doch immer mehr Kunststoffabfälle werden illegal in Länder des globalen Südens verschoben und dort eben nicht fachgerecht und umweltschonend recycelt oder entsorgt. Deutschland verschiebt sein Problem mit dem wachsenden Plastikberg in ärmere Länder. Die Folgen der deutschen Plastikexporte beschreibt Dr. Dorothea Seeger, Meeresmüllexpertin beim Meeresschutzbüro des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND.
Genau, und damit belasten wir sozusagen die Menschen dort auf verschiedenen Ebenen. Einmal belasten wir die Umwelt, die natürlich auch eine wichtige Nahrungsquelle und eine wichtige Ressource für die Menschen dort ist. Dann ist es so, dass Menschen dort häufig Müll sammeln oder sortieren, um eine Einnahmequelle zu haben. Aber die Menschen dadurch natürlich auch gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden. Und es gibt halt eben auch Menschen, die dann zum Beispiel Plastikmüll nutzen als Brennstoff und damit aber natürlich all diese Giftstoffe mit auf sich aufnehmen, ne? Also über die Atmung zum Beispiel oder wenn sie Müll sammeln, ständig mit den hormonell wirksamen Substanzen, die im Plastik drin sind, zum Beispiel in Kontakt kommen und ja, sie das eben ganz eng damit zu tun haben, während wir es halt irgendwie nur hier in den Müll tun und es dann eben woanders landet.
Keine Plastiktüten verwenden, nur plastikfreie Kosmetika kaufen, zu Glasflaschen statt Plastikflaschen greifen. Die Appelle an uns alle sind ständig und laut zu hören und sie sind auch sinnvoll. Doch allein auf dieser Ebene ist das Problem mit dem weltweiten Plastikmüll nicht nur im Meer nicht zu lösen. Was es auch braucht, sind noch striktere Vorgaben für Industrie und Handel, denn viele Firmen hängen sich hier gerne ein grünes Mäntelchen um, das sie im globalen Süden ganz schnell fallen lassen, meint Dorothea Seeger.
Und man muss auch sagen, dass es sozusagen doppelte Standards gibt, dass bestimmte Firmen, die sich hier bei uns in Europa eben sehr um Nachhaltigkeit kümmern und vielleicht sogar Duschgel oder Shampooflaschen aus sogenanntem Ozeanplastik verkaufen und sich damit ein grünes Image verschaffen, aber sich in Ländern des globalen Südens eben nicht darum kümmern, dass sie weniger Plastik verbrauchen, sondern dort eben zum Beispiel häufig kleine Portionsbeutelchen haben und damit natürlich noch eine viel größere Plastikproduktion haben, als wenn man versucht, in der Verpackung auch schon weniger Plastik sozusagen zu produzieren. Und da sehen wir ganz klare doppelte Standards, dass sozusagen eben hier sich ein grünes Image verschafft wird und dass dort aber eben schlecht recycelbare kleine, also in der Summe sozusagen viel mehr Verpackungen anfallen.
Plastik verträgt Meere und Böden, schädigt Mensch und Natur, vor allem im globalen Süden. Deshalb tritt Greenpeace für einen Exportstopp ein.
Greenpeace fordert, dass der Müll, den wir in Deutschland generieren, hier behandelt wird. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese Abfälle zu exportieren. Selbst wenn diese Abfälle als Rohstoff, also gut sortiert nach Kunststoffarten als Rohstoff für die weitere Plastikproduktion dienen können, könnte dieses Recycling in Deutschland stattfinden und müsste unserer Ansicht nach auch in Deutschland stattfinden. Wir haben die Technologien, wir haben die Fabriken dafür. Wir haben festgestellt, dass die Fabriken manchmal nicht ausgelastet sind, eben weil Abfälle exportiert werden. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
Riesige Mengen Kunststoff herstellen und konsumieren, Plastikmüll verbrennen, achtlos wegwerfen, ins Meer und in Flüsse kippen, eine irrsinnige Verschwendung von Ressourcen. Von Wasser, sauberer Luft und Erdöl. Damit muss Schluss sein, meint die Meeresmüllexpertin des BUND, Dorothea Seeger.
Ja, wir brauchen ganz dringend eine absolute Begrenzung des Verbrauchs von Plastik. Also wir müssen sozusagen eine Art Plastikbudget eigentlich haben, wo klar wird, mehr darf nicht benutzt werden, weil es natürlich auch mit Erdöl eine endliche Ressource ist, aus der Plastik hergestellt wird. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass wirklich Mehrweg statt Einweg. Wir müssen von der Einmalverwendung von Kunststoff weg und müssen es wirklich als wichtige Ressource sehen, die im Kreislauf geführt werden muss.
Auch Greenpeace fordert, viel weniger Plastik herstellen, viel weniger Plastik verbrauchen. Um einen Ausweg zu schaffen aus der Plastikkrise, wie Manfred Zanten, Chemiker bei Greenpeace, es nennt.
Plastikkrise bedeutet einerseits, dass wir solche Phänomene sehen, unsere Abfälle, die schlecht zu recyceln sind, werden auf wilden Deponien aufgetürmt, zum Beispiel in Ländern wie Türkei oder Malaysia. Aber es bedeutet auch, dass dieses Plastik, das unkontrolliert in der Landschaft sich befindet, durch Witterung zerkleinert wird, bis hin zu Mikroplastik. Und wir sehen immer wieder aus verschiedensten wissenschaftlichen Untersuchungen, aber auch aus eigenen Probenahmen, dass die Flüsse und die Meere sehr stark mit Mikroplastik belastet sind und dass dieses Mikroplastik ein großes Problem darstellt für Meeresorganismen, wenn sie Nahrung mit Plastik verwechseln. Und um das zu beenden, müssen wir wirklich dafür sorgen, dass die Plastikproduktion dramatisch reduziert wird.
Einen Schritt dafür hat Bangladesch schon vor vielen Jahren getan. Seit 2002 sind Plastiktüten in Bangladesch komplett verboten. Ruanda folgte im Jahr 2006, einige Jahre später auch Mauretanien und Kenia. Zum Vergleich, in Deutschland werden Plastiktüten ab 2022 verboten sein, also 20 Jahre nach Bangladesch. Allerdings sind Plastiktütenverbote nur ein winzig kleiner Trippelschritt, den viele Umweltverbände als Symbolpolitik bezeichnen. Schließlich machen Plastiktüten nur rund 1% des deutschen Kunststoffabfalls aus. Für weniger Plastik im Meer und auf illegalen Müllkippen im globalen Süden muss es also heißen, Einweg stoppen, Kunststoffe durch nachhaltige Alternativen ersetzen, Handel und Industrie in die Verantwortung nehmen, Plastik sinnvoll recyceln, keine Plastikexporte, Verpackung reduzieren. Um die Plastikflut global einzudämmen.